danke schön. Ja, ich befürchte, es dauert ein bisschen mehr als 40 Minuten. Ihr habt jetzt Samstagabend, Freitag, als Rentner weiß man manchmal nicht ganz genau, welcher Wochentag ist. Ihr habt Freitagabend, manche können samstags morgens ausschlafen, aber vielleicht hier im Hunsrück nicht so. Ja, also um das nochmal ehrlich zu sagen, ich freue mich richtig, ich freue mich sehr. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich in Gemeinden komme, aber ich freue mich wirklich sehr, heute Abend hier bei Ihnen, bei euch in Winterbach zu sein. Ja, weil eben der Hunsrück, wie schon angedeutet, eine lange Geschichte meines Lebens auch mit betrifft. Und ich war eigentlich immer gerne hier. Ja, also Lutherabend. Es geht heute Abend um die Bedeutung der Reformation. Es ist nicht so sehr ein biografischer Abend, nicht so sehr ein Geschichtsabend, wie ich das sonst auch schon mal halte, dass ich mal erzähle, was in der Reformation alles so war. Das wird nicht der Fall sein, sondern wir sprechen heute Abend über die Frage, was geht uns denn überhaupt die Reformation noch an? Also, wenn jetzt hier nicht 500 Jahre Jubiläum gewesen wäre, wäre irgendeiner auf die Idee gekommen, sich über die Grundaussagen Martin Luthers zur Reformation Gedanken zu machen? Eher nicht. Wir kommen geradezu ohne Reformation aus. Scheinbar. Und doch ist es tatsächlich so, dass wir heute Abend hier nicht säßen und dieses schöne Haus hier nicht ständ, wenn nicht 1517 Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hätte. Die neuere Lutherforschung geht wieder davon aus, dass er die tatsächlich angeschlagen hat. Das ist mal zwischendurch stark in Frage gestellt worden. Also wir leben von der Reformation, aber wir sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube, dass da ein Schatz begraben liegt. Und den ein Stückchen zu heben, dass wir merken, ja, das ist ja tatsächlich relevant, hat eine Bedeutung für mich heute, für unsere Gemeinde, ganz wichtig. Das ist Ziel mit diesem Abend, den ich hier vorhabe. Zunächst steige ich aber doch ein bisschen mit Geschichte ein, das kann ja auch nicht anders sein. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass wir in diesem Sommer, also meine Frau und ich, am Bodensee waren. Wir haben auf unseren Fahrrädern Bodenseetouren gemacht, wunderschön. Und da muss man, wenn man am Bodensee mal eine Woche Urlaub macht, da muss man natürlich auch mal nach Konstanz gefahren sein. Das geht fast nicht anders. Und so sind wir also von Meersburg mit dem Schiff dann rüber nach Konstanz. Und als wir in Konstanz ankommen, da merke ich, das habe ich gar nicht vor Augen gehabt, dass die Konstanzer ja gar nicht 500 Jahre Luther feiern, sondern 600 Jahre Konzil zu Konstanz. Also nicht 1517, sondern 1417. Ja, und das hatte ich natürlich, als ich das gemerkt hatte, dass da in der Stadt hingen entsprechende Fahnen aus, die Stadt, die hat das richtig aufgemöbelt. Da ratterten natürlich bei mir dann hier die Geschichten durch aus der Kirchengeschichte. Und ich habe meiner Frau gesagt, ja, wunderschön, dass wir jetzt hier Urlaub haben. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen Kirchengeschichte machen auch noch. Und dann sind wir durch die Stadt Konstanz gegangen. und haben dann zum Beispiel hier am Dom, an der Hauptkirche in Konstanz, haben wir dann, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, so zwei Fahnen hängen sehen. Und dann bin ich dann ein bisschen näher ran und habe die nochmal groß fotografiert und da steht dann Jan Hus drauf. Und das war tatsächlich ein wichtiges Datum, nämlich Luther hatte 100 Jahre später, also 1517, Luther hatte 100 Jahre später dieses Konzil in Konstanz ziemlich stark vor Augen, als er nämlich vom Kaiser 1521 auf den Reichstag nach Worms zitiert wurde, um dort seine Schriften zu verteidigen. Und fast genau 100 Jahre vorher war dieser böhmische Reformator, Vorreformator Johann Hus, der war Priester der katholischen Kirche und Rektor der Prager Uni, war Tscheche. Und der hatte von den reformatorischen Lehren des Wycliffe, John Wycliffe aus England gehört, daher kommen die Wycliffe-Bibelübersetzer, die Sie vielleicht schon mal gehört haben. Und der hat also quasi evangelisches Gedankengut, reformatorisches Gedankengut verbreitet. Und das gab Probleme und dann hat ihn der Kaiser zum Konzil nach Konstanz zitiert, den Johann Hus, und hat ihm freies Geleit zugesagt, also freie Anreise und freie Rückkehr nach Prag. Und als der Johann Hus in Konstanz aus dem Intercity steigt, da hat man ihn gefangen genommen. Direkt stehenden Fußes gefangen genommen, weil der Papst dem Kaiser gesagt hat, einem Ketzer muss man kein Wort halten. Und dann ist dieser Johann Hus in Konstanz 1415 verbrannt worden auf dem Marktplatz. Und das wusste Luther. Und als Luther gehört hat, der Kaiser hat mir freies Geleit nach Worms versprochen, können Sie sich vorstellen, welche Gedanken und Ängste da bei ihm hochgekommen sind. Komme ich eigentlich heile wieder nach Hause? Und das war sehr begründet, diese Angst. Weil die katholische Kirche hatte damals tatsächlich vor, Luther gefangen zu nehmen, um ihn nach Rom zu verfrachten und ihn in Rom den Ketzerprozess zu machen, um ihn dort zu verbrennen. Dazu ist es natürlich, wie wir dann wissen, so alles nicht gekommen. Das Konzil zu Konstanz gehörte zu den sogenannten Reformkonzilen der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, man versuchte wieder Ordnung zu schaffen, allerdings vergeblich. Also die Kirche war damals, könnte man fast sagen, 300 Jahre im Niedergang. Also schon zu Johann Hus Zeiten, 100 Jahre vor Luther, war das Niedergang. Es gab zu dieser Zeit hier, Konstanz, 1414 bis 18 das Konzil, gab es nämlich zwei Päpste. Parallel. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal in Avignon war, Südfrankreich. Sehr zu empfehlen. Schöner Urlaubsort. Da gab es einen Gegenpapst zu dem Papst in Rom. Und diese beiden Päpste exkommunizierten sich gegenseitig. Das heißt, eigentlich war die ganze Christenheit exkommuniziert. Und dieses Konzil in Konstanz sagte, das müssen wir ändern, das müssen wir abschaffen. Also die haben sich versammelt, um diese beiden Streithähne abzusetzen. Dann haben sie einen neuen Papst gewählt. Das Problem war aber, dass die Abgesetzten nicht gingen. Und dann gab es drei Päpste parallel. Und dann haben die Leute, die das ja gesehen haben, die waren ja nicht dumm. Die Menschen haben darunter gelitten. Und dann gab es ein Flugblatt, da stand drauf, aus der verruchten Zweiheit ist eine verfluchte Dreiheit geworden. Also die Zeit schrie nach Reformation, auch ohne Luther, könnte man sagen. Außerdem ist geschichtlich belegt, dass auf dem vierjährigen Konzil in Konstanz eine Schar von Prostituierten in die Stadt einzog und sich mit Politik und Kirche verlustigten. Diese Verkommenheit dieses Konzils ist 1993 öffentlich zur Schau gestellt worden. Und zwar haben die Gastwirte der Stadt Konstanz eine 10 Meter hohe Frauenfigur aufgestellt in der Hafeneinfahrt. Hier sehen Sie das Konzilshaus, das steht heute so, das ist eine moderne Aufnahme hier aus der Gegenwart, das ist mit rotem Dach, da in diesem Haus am Hafen, direkt hier legen die Schiffe an, in diesem Haus hat sich das ganze Konzil 4 Jahre lang getroffen. Und das ist so eine Mole und hier ist die Hafeneinfahrt und das ist eine 10 Meter hohe Frauenfigur, die eine Kurtisane darstellt, in Erinnerung an diese wilden Zeiten vor 600 Jahren. Und diese Frau hat, also sehr leicht bekleidet, 2 alte, nackte Männer auf ihren Armen. Links, das ist der Kaiser, rechts der Papst. Als dieses Standbild, das übrigens ständig rotiert, ganz langsam dreht sich das, Sie kennen das, Sie waren da schon mal in Konstanz, war schon mal jemand in Konstanz? Also ihr kennt die alle, was erzähle ich euch hier? Als dieses Standbild enthüllt wurde, da war die katholische Kirche natürlich entsetzt. Das war ein Skandal und das sollte sofort abmontiert werden. Und das war dann nicht möglich, weil diese Mole hier gehört, das ist das Gelände der Deutschen Bahn AG. Und die war dagegen. Also die wollte, dass das so bestehen bleibt. Also dass Konstanz zu seiner Geschichte quasi steht. Was ich damit eigentlich nur sagen will, unter anderem solch ein Bild, was ja ein Hohn darstellt. Der nackte Kaiser und der nackte Papst auf den Händen einer Prostituierten in der Hafeneinfahrt, 10 Meter hoch, zeigt den Niedergang der Kirche. Und die katastrophalen Zustände dieser Zeit. Und die Frage ist, was setzte Luther dagegen? Also die Zeit schrie nach Reformation. Luther setzte nicht zuerst bei der Moral an, sondern er traf den Nerv der Zeit, nämlich das Ablasswesen. Und noch eine Schippe tiefer gegraben, noch eins tiefer, das Verständnis von Schrift und Glaube und Gnade. Und das ist unser Thema heute Abend. Darüber wollen wir nachdenken. Zu dieser Zeit, also 1521 in Worms, hat Luther den Papst als Antichrist bezeichnet. Das würde ich sagen, sagen wir heute so nicht mehr. Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Bedford Strom hat ehrlicherweise, finde ich, das finde ich eigentlich auch ein ehrliches Votum, hat gesagt, es gibt keine Wiedervereinigung nach 500 Jahren. Es gibt keine Wiedervereinigung von protestantischen Kirchen und katholischer Kirche. Und ich glaube, dass das richtig ist. Es gibt keine Heimkehrökumene, sondern er nennt es, es gibt eine versöhnte Verschiedenheit und heilende Erinnerungen. Also nach 500 Jahren Krieg, Blut, 30-jähriger Krieg und ganz viel Hass und Intrigen und menschliches Böses, was sich Menschen und Christen angetan haben, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir heute zu einer reiferen Form kommen der Kommunikation und auch des Streites. Aber desto mehr müssen wir als Protestanten, als Evangelische wissen, was die Kernpunkte unseres Glaubens sind. Das ist aber das Problem, dass das heute sehr verwässert ist und dass gerade der Protestantismus heute gar nicht mehr richtig weiß, was er hat. Ich glaube, wenn Luther das sehen würde, was heute abgeht, ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns besinnen auf die Kernaussagen, auf das Alleinstellungsmerkmal der Reformation. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Deshalb zunächst also zu diesem ersten Punkt. Sola Scriptura, allein die Schrift. Zu Luthers Zeit bedeutete Sola Scriptura vor allem die Abgrenzung gegen die quasi gleichwertige Stellung der kirchlichen Tradition. Also über die Jahrhunderte hinweg stand auf der einen Seite die Bibel und auf der anderen Seite die kirchliche Überlieferung von den Päpsten, von den Bischöfen, von den Priestern, von der Kirche, von der Entwicklung der Kirche, zusammengefasst in dem Begriff Tradition. Und die Autorität dieser beiden, also die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament und die Tradition der Kirchengeschichte, die haben über die Jahrhunderte quasi sich immer mehr angenähert und standen sich fast, ja, gleichwertig gegenüber. Dagegen hat Luther gesagt, sola scriptura, also die höchste Autorität hat eben nicht die Tradition, sondern allein die Heilige Schrift. Ein Jahr vor Luthers Tod, Luther ist 1546 gestorben mit 63 Jahren, ein Jahr vor seinem Tod hat sich das Konzil von Trient getroffen. Und die haben gemerkt, da liegt etwas, das müssen wir klären. Wir müssen uns abgrenzen gegen diese Reformation. Und da haben sie genau dieses Thema, die Frage der Schriftautorität, welche Stellung hat die Bibel im Verhältnis zur Tradition? Das haben die sich auf die Tagesordnung geschrieben und sind dann zu dem Satz gekommen, ich muss immer nach hinten klicken, die Wahrheit des Evangeliums ist enthalten teils in geschriebenen Büchern und teils in ungeschriebenen Traditionen. Das bedeutete eine Gleichstellung der Autorität von Schrift und Tradition, damit eine tatsächliche Herabsetzung der Bibel. Das haben die Konzilsväter in Trient damals selber kapiert, also selbst sind erschrocken davor und haben gesagt, nee, so können wir das nicht schreiben. Und haben das dann abgeändert in ein neutrales Und. Also, die Wahrheit des Evangeliums ist enthalten in geschriebenen Büchern, also Altes und Neues Testament, und in ungeschriebenen Traditionen. Dieses Und sollte das ein bisschen eigentlich verwischen. Man wollte dazu nicht klar Stellung nehmen, hat aber eine Erklärung abgegeben, die die dem praktisch doch Rechnung trägt. Das heißt, beide werden mit der gleichen frommen Bewegung und Ehrerbietung anerkannt und verehrt. Ihr Lieben, das ist das katholische Schriftverständnis. Und da sagt Luther sehr klar, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Also auf dieser Ebene konnten zum Beispiel Lehren in die Kirche einziehen, die nicht aus der Schrift abgeleitet sind, wie zum Beispiel das Fegefeuer. Also dieses Purgatorium, dieses Reinigungsfeuer, aus den Apokryphen abgeleitet. Luther hatte das erkannt und hielt deshalb in der Reformation hoch, allein die Schrift hat oberste Autorität. Sie steht über Tradition. Luther hat nicht die Tradition abgelehnt, aber er hat gesagt, sie muss eindeutig unterstellt werden. Die Schrift steht über der Kirche, über dem Papst, über all unserer Theologie. Das ist eine unaufgebbare Errungenschaft der Reformation. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gerade seit vorgestern, ist das hier durch die Presse gegangen, Ulrich Pazzani hat dazu einen Satz gesagt oder geschrieben, hat sich geäußert und gesagt, unsere protestantische Kirche, die evangelische Kirche, hat praktisch diese normative Bedeutung der Schrift, also als oberstes Prinzip, aufgegeben. Umso mehr müssen wir wissen, wie wir zur Autorität der Bibel stehen. Und ich habe uns deshalb mal, weil das ein ganz aktuelles Thema für uns ist, habe ich uns das hier nochmal entfaltet. Welche Autoritäten spielen bei uns eine Rolle? Also im Dritten Reich war das ja eindeutig Heil Hitler, war solch eine oberste Autorität. Im Kommunismus haben wir hier diesen, in Nordkorea, diesen Kim Jong-un. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, wie der Geburtstag feiert. Der lässt sich von seinem Volk quasi göttlich verehren an seinem Geburtstag. Darüber gibt es Filme. Dann gibt es die vorherrschende Weltanschauung hier in Deutschland, nennt man mit dem Fachausdruck Hedonismus, heißt alles, was Spaß macht. Ich glaube, dass ganz viele Leute heute nach diesem Prinzip leben. Mediamarkt, ja, Hauptsache, ihr habt Spaß. Das prägt uns. Also das saugen wir auf. Und ohne dass wir es merken, ist das die Autorität, die uns bestimmt. Oder unser Bauchgefühl ist ganz wichtig heute. Mein Bauchgefühl, wie fühle ich mich dabei? Und ich will das auch übrigens gar nicht ablehnen, ganz ablehnen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir mal uns fragen, wie geht's mir denn mit bestimmten Dingen? Diese Frage muss erlaubt sein. Genauso wie die Tradition eine Bedeutung und eine Berechtigung hat. Aber wenn das oberste Prinzip wird, dann wird es schwierig. Oder die Mehrheitsmeinung in der Demokratie, ist das unsere oberste Autorität, wenn 2/3 der Bundestagsabgeordneten zum Beispiel für Ehe für alle stimmen? Oder habe ich auch geschrieben, meine Meinung von der Bibel? Es gibt Christen, die lassen da nichts drüber kommen. So wie ich die Bibel verstehe, ist es richtig. Es gibt also unter den Evangelischen nicht nur einen Papst, sondern ganz viele. Matthias Claudius. Schrieb einmal, etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Etwas, das nicht von ihm abhänge, sondern davon er abhängt. Das ist tatsächlich ein wichtiger Satz. Das ist eine Autorität in unserem Leben. Und der Heidelberger Katechismus sagt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich nämlich nicht mir gehöre, sondern eigen bin meinem Herrn Jesus Christus. Wovon hängst du letztlich ab? Die Frage der höchsten Autorität in deinem Leben, eine wichtige Frage, die du eigentlich täglich auch unbewusst beantwortest, der werden wir uns hier bewusst. Die Reformation rückt uns das ins Bewusstsein. Und da sagt Luther eben, sola scriptura. Ich habe mal ein paar Sätze auch rausgeschrieben, die das besonders schön bringen. Hier leider jetzt so ein lateinischer Satz, aber das heißt nichts. Das finde ich eigentlich genial, wenn er sagt, die Bibel ist Geist in der Schrift. Gottes Geist in der Schrift. Also ein geistgehauchtes Wort, eine Offenbarung. Unsere oberste Autorität. Ein rein Gewisswort, das nicht trügt noch fehlt, wie Menschenworte tun. Und weil jedermann wohl weiß, dass sie, die Kirchenväter, zuweilen geirrt haben, als Menschen will ich ihnen nicht weiter Glauben geben, denn sofern sie mir ihr Verständnis aus der Schrift beweisen, die noch nicht geirrt hat. Luther hat an die Irrtumslosigkeit der Bibel geglaubt. Also, sola scriptura, ein unaufgebbarer Satz für uns Evangelische. Allein die Schrift, welche Bedeutung hat sie für uns? 2 Milliarden Exemplare haben die Gideons davon verteilt, muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2 Milliarden Exemplare bisher. Die Bibelgesellschaften geben jährlich über 400 Millionen Exemplare aus, jährlich. Welche Bedeutung hat sie für dich? Vielleicht ist das ein Stück Reformation für dich, hier und heute. Wir alle gehen mehr oder weniger davon aus, dass wir die Bibel lesen. Ich glaube, dass das oft nicht der Fall ist. Keiner weiß das von uns. Ich empfehle täglich 3 oder 5 Verse, fortlaufend, mit einem Stift in der Hand, mit dem du dir die wichtigsten Worte unterstreichst in deiner Bibel, was du durch den Tag festhalten willst, das, worauf du dich verlässt, auf das hin du dich loslässt und Jesus vertraust und glaubst. Vielleicht nimmst du mal diese Anregung aus diesem Abend mit. Reformation für mich. Ich fange wieder neu an, meine Bibel zu lesen. Und dann in kleinen Häppchen. Vielleicht auch mit einem Stift. Das hat übrigens den Vorteil, wenn du dabei einschläfst, dann fällt dir der Stift aus der Hand und dann wirst du wieder wach. Und dann kannst du weiter unterstreichen, nicht zu viel. Das Zweite. Sola fide, allein der Glaube. Das bedeutete damals für Luther ein Doppeltes. Zum einen die Gerechtigkeit Gottes im Glauben anzunehmen. Das klingt für uns ganz normal und ganz machen wir doch alle immer. Ich gebe uns gleich mal ein Beispiel, von dem ich den Eindruck habe, dass wir das nicht machen. Aber er hatte noch ein zweites vor Augen, nämlich frei zu sein von der Macht der Kirche, allein Sünden zu vergeben. In Römer 3, das ist für ihn ja ein ganz wichtiger Text gewesen, steht das gleich dreimal, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus. Wir werden ohne Verdienst gerecht, wörtlich steht da geschenkweise. Und Vers 28, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das war die Revolution damals. Und ich glaube, das ist sie bis heute. Gott schenkt uns die Gerechtigkeit Christi allein durch den Glauben. Das war seine Riesenentdeckung. Gott bedroht uns nicht mit seiner Gerechtigkeit, sondern er beschenkt uns mit seiner Gnade. Und das sollen wir durch den Glauben allein ergreifen. Ich glaube, dass das viele Evangelische bis heute nicht richtig kapiert haben. Was das heißt, will ich uns gleich noch mal etwas näher sagen. Ich lese uns kurz einen Text, in dem Luther ein Jahr vor seinem Tod, also 1545, zurückschaut auf diese Entdeckung des Evangeliums für ihn, dass der Mensch allein durch den Glauben gerecht wird. Hören Sie sich diesen Text einmal an. Also er schreibt rückblickend auf das Jahr 1519. Ich habe uns diesen Text auszugsweise auch an die Wand geworfen. Da heißt es, ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes. Ich konnte den Gerechten, den Sünder strafenden Gott nicht lieben, hasste ihn vielmehr, denn obwohl ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte ich mich vor Gott als Sünder und gar unruhig in meinem Gewissen und getraute mich nicht zu hoffen, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich war voll Unmuts gegen Gott, wenn nicht in heimlicher Lästerung, so doch mit mächtigem Murren und sprach, soll es denn nicht genug sein, dass die elenden, durch Erbsünde ewiglich verdammten Sünder mit allerlei Unheil bedrückt sind durch das Gesetz des Dekalogs? Muss denn Gott auch noch durch das Evangelium Leid an Leid fügen? Und uns auch durch das Evangelium mit seiner Gerechtigkeit und seinem Grimm bedrohen. So raste ich, schreibt er, vor Wut in meinem verwirrten Gewissen, pochte aber dennoch ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, voll glühenden Durstes zu erfahren, was Paulus wolle. Vormittags hielt er seine Vorlesung als Professor der Theologie in Wittenberg und die dachten alle, das ist ein frommer Mann. Und nachmittags und abends schreibt er, ich hasste diesen Gott. Zitat weiter, da erbarmte sich Gott meiner. Unablässig sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte merkte, nämlich, die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt seines Glaubens. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt. Also aus Glauben. Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan, ich war in das Paradies selber eingegangen. Wissen wir heute noch, was das heißt? Allein durch den Glauben als Christ zu leben. Ich gebe uns mal ein Beispiel, das mich auch persönlich betrifft und betroffen gemacht hat. Luther würde sagen, der Teufel und unser Gewissen klagen uns an. Und ich spiele jetzt mal den Advocat Diaboli, also den Anwalt des Teufels. Heute Abend haben Sie die Situation, dass auf Ihrer heiligen Kanzel hier in Winterbach der Anwalt des Teufels zu Ihnen spricht. Was sagt er? Was sagt er zu dir? Der sagt, du willst ein guter Christ sein. Wenn die anderen hier im Saal wüssten, was für ein Heuchler du bist, was für ein geistlicher Versager, ja, was für ein Sünder du bist, wenn sie dich sehen würden, all diese frommen Leute hier, wie du bist, wenn dich niemand sieht, der Teufel erinnert dich ständig an deine Versäumnisse. Also eben schon gesagt, ja, du liest ja zu wenig in der Bibel. Und soll ich es mal radikal sagen? Vielleicht gar nicht. Und niemand würde das hier denken. Alle, die hier sitzen, denken voneinander, das ist ja hier Winterbach. Ja. Sohnwald, Gemeinde. Wir sind der Pietismus. Kein Mensch weiß, dass du deine Bibel überhaupt nicht liest. Du betest kaum oder nur zur Not oder wenn du in der Gemeinde dran bist. Der Teufel erinnert dich an deine Schwachheiten. Du erlebst dich doch in deiner Schwachheit, deine Unterlegenheit im Kampf gegen die Sünde. Vielleicht hast du sogar schon aufgegeben und kein Mensch ahnt das hier. Aber du tust so, als ob du gar keine Probleme hast. Du lächelst und verführst die anderen, es genauso zu tun. Es entsteht um dich herum ein Klima der frommen Heuchelei, die übrigens die ganze Gemeinde lähmt. So, ihr Lieben, all das sind wahre Anklagen des Teufels. All diese Gewissensbisse schwächen dich als Christ. Und die Frage ist, was tust du jetzt dagegen? Noch mehr Anstrengung? Noch frömmer werden? Oder die andere Seite? Innerlich, äußerlich ja nicht. Äußerlich lächeln wir ja. Äußerlich sind wir ganz fromm. Innerlich, für mich, zucke ich mit den Achseln und sage, ich bin halt so. Also Resignation. Ihr Lieben, und an dieser Stelle sagt Luther, allein durch den Glauben. Luther sagt, nein, nicht Resignation und nicht weiter heucheln, sondern dagegen gilt es, die Gerechtigkeit Gottes zu glauben. Sage ja. Ich bin ein Sünder. Vielleicht musst du das sogar manchmal nicht nur in deinem stillen Kämmerlein sagen. Vielleicht musst du das auch jemandem mal ins Gesicht sagen. Nicht überall und dauernd müssen wir unser sündiges Herz vor uns hertragen, aber vielleicht ist es nötig, auch mal dazu zu stehen und zu sagen, hör mal zu, ich bin nicht der, den du dauernd in mir siehst. Ich bin ein Sünder. Und das ist das Geheimnis. Ich bin gleichzeitig ein Gerechtfertigter. Das war seine Formel. Also Luther hat dauernd immer Lateinisch gesprochen in seinen Vorlesungen und so weiter. Er war Theologieprofessor, der hat gesagt, simul justus et peccator, Gerechter und Sünder zugleich. Sage ja, ich glaube, dass Gott gerade mich, gerade als Sünder, gerecht spricht, die Gerechtigkeit Christi mir zuspricht. Dadurch werde ich nicht automatisch moralisch besser. Sein juristischer Akt. Sage, ich bin nicht auf der Stufenleiter meiner Vervollkommnung Gott angenehmer, auf der ich nämlich nur mir und anderen etwas vormache. Das ist das Problem des Pietismus. Wir machen uns oft fromm was vor. Sondern Gott liebt mich vor allem als Sünder, der durch den Glauben Gottes Vergebung ergreift. Das ist der Schlüssel. Allein durch den Glauben ergreife ich die zugesprochene Gerechtigkeit Christi, die nicht meine ist. Das ist eine für mich, sagt Luther, fremde Gerechtigkeit. Ich lebe aus einer Gerechtigkeit, die nicht mir gehört. Der Glaube ist wie ein Greifarm, durch den ich die zugesprochene Gerechtigkeit Gottes ergreife, durch Glauben allein. Ja, also ich verzichte auf alle eigene Gerechtigkeit und ergreife die Gerechtigkeit Christi. Und Jesus sagt genau das, nämlich, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Kommt euch das irgendwie neu vor? Ist das das, was du täglich lebst als Christ? Oder denkst du, ja, so habe ich das eigentlich noch nie so richtig gehört oder verstanden. Tim Keller hat das einmal anders formuliert, hat gesagt, du bist viel sündiger, als du dachtest und viel geliebter, als du je zu hoffen wagtest. Das heißt zutiefst aus dem Glauben zu leben, und zwar aus dem Glauben allein. Und dann kannst du auch kämpfen und punktuell siegen vielleicht sogar. Auf diesem Boden kannst du wachsen und reifen. Auf diesem Boden kann dein Glaube Früchte tragen. Also du kannst auch moralisch besser werden. Aber das ist nicht unser Fundament. Unser Fundament ist etwas, was nicht mir gehört, die zugesprochene Gerechtigkeit Christi, etwas Fremdes, aus dem ich lebe, weil ich es im Glauben ergriffen habe. Das musst du üben. Ihr Lieben, an der Stelle würden wir uns als Christen mit größerem Selbstbewusstsein auftreten. Wir würden nicht so schnell auf die Angriffe und Anfechtungen des Teufels hereinfallen. Und das andere, was dazu gehört, will ich auch noch kurz sagen. Also was Luther mit dem Wort Glaube verband, das war das Bußsakrament. Oh. Jetzt hat der Stick, glaube ich, hier seinen Geist aufgegeben. Könnt ihr da hinten noch was dran machen oder nicht? Vielleicht nicht. Ja. Der zweite Akzent, super. Ich glaube, ich mache mal so und dann knipst ihr da hinten. Das funktioniert, glaube ich, besser als hier mit. Okay, dieser Satz wandte sich gegen das Bußsakrament der katholischen Kirche. Vergebung der Sünden bekam der Katholik damals, übrigens wie heute auch, nur durch die Worte des Priesters. Ego te absolvo, ich löse dich. Vergebung war angebunden an das Sakrament der Priesterweihe, an den Klerus, an die Macht der Kirche, Sünden zu vergeben. Und gerade zu Luthers Zeit missbrauchte die Kirche das furchtbar, wie die Predigt des Johann Tetzel zeigt. Vielleicht könnt ihr einen weiterschalten, der ja vom Fegefeuer sprach. Ich habe euch einen kleinen Auszug aus der Predigt des Tetzel mal mitgebracht, damit ihr mal hört, was für ein Druck das damals war. Zitat aus einer Ablasspredigt des Tetzels. Hört ihr nicht die Stimme eurer schreienden Eltern im Fegefeuer und anderer, die da sagen, erbarmt euch doch mein, weil die Hand Gottes uns berührt hat. Wir sind in schweren Strafen und Pein, davon ihr uns mit wenigem Almosen erretten könntet und doch nicht wollt. Tut die Ohren auf, weil der Vater zu dem Sohn und die Mutter zur Tochter schreit, wir haben euch gezeugt, ernährt, erzogen und euch unser zeitlich gut gelassen. Warum seid ihr denn so grausam und hart, dass ihr uns jetzt mit leichter Mühe erretten könntet, ihr doch nicht wollt, und lasst uns in den Flammen liegen, dass wir so langsam nur zu der uns verheißenen Herrlichkeit kommen. Also ich würde sagen, wenn nicht Reformation gewesen wäre und du hättest unter solch einer Predigt vor den Toren Wittenbergs gestanden und den Tetzel gehört, du hättest so einen Brief gekauft. Du hättest deine Eltern aus dem Fegefeuer erlöst. Mit Barzahlung. So, welch eine Befreiung. Versteht ihr das? Durch Glaube allein und nicht durch die Macht der Kirche das Heil zu gewinnen. Seelsorgerliche Aussprache, könnt ihr mal einen weitermachen, kann sehr hilfreich sein. Der Zuspruch des Bruders, der Schwester kann sehr hilfreich sein. Die Hilfe eines Seelsorgers kann sehr segensreich sein. Du solltest nicht allein bleiben mit dir und deinen Anfechtungen und Fragen und geistlichen Problemen, nicht allein bleiben. Vielleicht sollten wir das viel mehr untereinander tun. Aber die Vollmacht, noch eins weiter, Sünden zu vergeben, hat nur Gott. Das nehmen wir aus der Reformation mit. Also, seelsorgerliche Vollmacht hat nie mit Macht oder Amt oder Geld zu tun. Welch eine Befreiung. So, und das Letzte. Sola gratia, allein die Gnade. Vielleicht könnt ihr noch einen weiterschalten. Ja. Wisst ihr, was wie katholische Rechtfertigung geht? Ist vielleicht jemand hier, der früher mal katholisch war? Also, ihr wisst nicht, wie katholische Rechtfertigung geht. Den Anfang macht immer Gottes Gnade beim Menschen. Zum Beispiel in der Taufe, in der katholischen Kirche, 7 Sakramente. Diese Gnade Gottes, die immer zuerst kommt, die befähigt den Menschen zu guten Werken, die verdienstlich mitwirken zu seinem Heil. Also Gnade und gute Werke wirken zusammen. Bildlich gesprochen steigt der Katholik wie auf einer Leiter in den Himmel. Die erste Sprosse heißt Gnade Gottes, die zweite Sprosse heißt gute Werke, daraufhin Gnade, daraufhin Werke und Gnade und Werke. So steigt er wie auf einer Leiter in den Himmel. Rechtfertigung ist ein lebenslanger Prozess, durch den Katholiken glauben, dass die Kirche sie durch Gottes Gnade und ihre verdienstlichen Werke in den Himmel bringt. Heilsgewissheit gibt es nicht. Das wäre eine Emanzipation von der Kirche. Was denkt ihr, wie viele Evangelische das so glauben und so leben? Vielleicht gibt es doch eine Menge Katholiken hier unter uns, ohne dass sie es wissen. Lasst mich das einfach mal so sagen. Dagegen betonte Luther, aus Gnade allein und nicht durch zusätzliche verdienstliche mitwirkende Werke wird der Mensch gerecht vor Gott, sondern durch einen Akt der Zurechnung und das am Anfang. An dem Tag, an dem du dich bekehrt hast und Jesus dein Herr geworden ist, bist du reif für den Himmel. Gnade allein. Wie schwer ist diese biblische Wahrheit aufrechtzuerhalten? Dietrich Bonhoeffer hat dazu ein Buch geschrieben, Nachfolge, das ich übrigens sehr empfehlen kann, mal zu lesen. Da kommt er auf die billige Gnade zu sprechen. Bonhoeffer schrieb im Dritten Reich, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, unabhängig vom Leben, nach dem Motto, Gott ist ja gnädig, er vergibt alles. Billige Gnade. Teure Gnade ist das Evangelium. Müsst ihr noch einen weitermachen, ja. Das in die gelebte Nachfolge ruft. Teuer ist diese Nachfolge, weil sie Christus das Leben gekostet hat und weil sie dem Menschen das Leben kostet. Also mein ganzes Leben gehört nicht mehr mir. Das Problem der billigen Gnade ist, die Frage, die oft dahinter steht, ist, kann sie missbraucht werden? Kann Gnade missbraucht werden? Missbraucht ihr die Gnade Gottes? Antwort: Ja. Sie wurde missbraucht und sie wird auch in Zukunft missbraucht werden. Niemand kann das verhindern. Niemand kann das absichern, ohne die Gnade zu verbiegen, ohne sie zu verdrehen. Aber genau das passiert oft in unseren Gemeinden. Dass wir versuchen, die Gnade Gottes abzusichern. Aus der Geschichte heraus zum Beispiel durch Drohen mit der Hölle. Also Dr. Eck, der Vertreter der katholischen Position, der damals mit Luther diskutiert hat, der hat folgenden Satz gesagt. Allein Gnade wird die Leute nicht disziplinieren. Wenn sie nicht das Fegefeuer vor Augen haben, dann machen sie, was sie wollen. Gnade darf auch nicht durch Gesetzlichkeit abgesichert werden. Gesetzlich abgesicherte Gnade heißt, Gott liebt die Braven. Bazzani hat das mal genannt, das ist Verführung Minderjähriger. Ja, also der Nikolaus zu Weihnachten kommt zu den lieben Kindern. Das ist Verführung Minderjähriger. Das ist ein gesetzlich abgesichertes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Christen sind nicht immer brav. Wir sind öfters schwer erziehbare Kinder. Und schwer erziehbare Kinder brauchen klare Ansagen und ein ganz großes Herz voller Liebe. Unverdiente Zuwendung. Oder um es reformatorisch zu sagen, Gericht und Gnade, Gesetz und Evangelium. Und die beiden dürfen nicht miteinander vermischt werden. Ich glaube, was uns zutiefst erzieht, ist, dass Gottes Gnade immer neu unser trotziges und verzagtes Herz sucht und in seiner Liebe zu sich zieht. Ja, vielleicht noch eine Folie und dann bin ich auch am Ende. Es gibt eine gute Prüfung zu guten Werken für dich. Warum tust du etwas für Gott? Das ist manchmal gar nicht ganz klar. Warum tust du eigentlich Gutes und Gutes für Gott? Es gibt eine einfache Prüfung deiner Motivation und das ist die Dankbarkeit. Frage dich mal, welche anderen Dinge, welche anderen Motive spielen in meinem Leben eine Rolle? Zum Beispiel Pflichtbewusstsein. Also Pflichtbewusstsein ist nichts Schlechtes. Wir alle müssen auch mal raus, wenn wir keine Lust haben. Deutsche sind pflichtbewusste Leute, ja, das sagt mal unsere Stärke oder sowas ähnliches. Aber wenn Pflichtbewusstsein das oberste Prinzip ist, dann kann das sehr hart werden. Ungnädig. Oder schlechtes Gewissen. Wie viel tust du aus schlechtem Gewissen? Oder um bei Gott etwas zu erreichen oder bei Menschen etwas zu erreichen. All diese Motivationen, die müssen wir auf den Prüfstand und dann ist die Frage Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die beste und richtige Motivation für gute Werke. Also Sonntag ist Erntedankfest, ja. Der Grad der Dankbarkeit in deinem Herzen. Überleg mal, wie hoch ist der Pegel, der Wasserstand? Wie undankbar bin ich eigentlich? Wie sauer bin ich eigentlich? Ich bin ständig zu kurz gekommen im Leben. Oder wie groß ist meine Dankbarkeit? Und je höher der Pegel deiner Dankbarkeit ist, desto besser ist deine Motivation für gute Werke. Und umgekehrt. Wie sehr bist du Jesus dankbar? Noch eins weiter. Wie sehr, ja, ist dein Leben durch Gesetzlichkeit abgesichert? Wie sehr hat Gottes Gnade dein Leben umgeprägt? Kannst du dich an eine Erfahrung von Gottes Gnade erinnern, die dein Herz berührt hat und die nicht 30 Jahre zurückliegt? Ja, ich komme hier zum Schluss. Allein die Schrift, was ist meine höchste Autorität? Die Bibel, Gott oder was? Liebe ich meine Bibel, lese ich sie als Liebesbrief Gottes an mich? Das Zweite hatten wir gesagt, allein der Glaube. Ergreife ich mutig täglich neu die Gnade Gottes durch meinen Glauben? Glaube ich Jesus mehr als den Anfechtungen des Teufels? Das ist ein wichtiger Punkt. An der Stelle müsst ihr lernen, zu glauben, im Glauben die Gerechtigkeit Gottes zu ergreifen, auch oft gegen dein Gefühl. Und weiß ich etwas von geschwisterlicher Seelsorge und Beichte und Umkehr? Aussprache. Gibt es einen Vertrauenslevel unter euch, der das zulässt? Du kannst nicht mit jedem über alles reden, aber hast du eine, mit der du reden kannst, alles sagen kannst? Ihr habt jetzt einen neuen Prediger hier, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, Winfried, ja? Aber das müsste breiter sein, das kann der nicht alleine leisten hier. Seelsorge ist eine gemeindliche, gegenseitige Herausforderung und Aufgabe. Und das letzte, Gnade, zu wie viel Prozent hängt mein Heil ab von meinen frommen Leistungen? Und welche Rolle spielt Dank als Motivation zu guten Werken? Also, ich glaube, Reformation war eine Gottesstunde. Und wenn du heute Abend, du hast viel gehört und jetzt ist der Häckel auch endlich fertig, aber wenn du heute Abend einen Punkt mitnimmst, wo Reformation Luthers zur Reformation deines Glaubens und deines Glaubenslebens mit Jesus werden kann, wenn du einen Punkt, der dir ins Auge gesprungen ist, mitnimmst, dann können wir, glaube ich, Gott danken. Amen.